Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ich habe das bewusst mit diesem Begriff, du wirst nicht alleine durch die Zukunft gehen, gesagt. You'll never walk alone. Und das gilt oft und deshalb bin ich ganz zuversichtlich.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz zur aktuellen Lage, zur Diskussion über soziale Verwerfungen heute in der Bundespressekonferenz. Und damit guten Abend zu den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Mein Name ist Moritz Küpper. Es war erst der erste Sommerauftritt vor den Kolleginnen und Kollegen in der Hauptstadt von Olaf Scholz als Bundeskanzler. Und es war natürlich eine Tour durch alle Themen. Der Krieg in der Ukraine, die Entlastungsdiskussion, die Vorwürfe rund um die Steuerbetrügereien und Cum-Ex. Zu allem wurde Scholz gefragt. Wir berichten gleich ausführlich. Wir haben die aktuelle Lage im Kriegsgebiet der Ukraine im Blick. In New York wird sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bei einer Krisensitzung mit der Lage rund um das Atomkraftwerk Saporischschja beschäftigen. In Kopenhagen gibt es eine Geberkonferenz für die Ukraine. In Frankreich brennen die Wälder und in Nordrhein-Westfalen beschäftigen noch immer die Schüsse von der Polizei, mit denen ein 16-Jähriger sterben musste. Auch das ein Thema dieser Sendung bis 18.40 Uhr, bis 20 vor 7 hier im Deutschlandfunk. Dann folgt unsere Sendung Hintergrund. Heute der Blick nach Indien. 75 Jahre Unabhängigkeit. Die Spuren der Teilung des indischen Subkontinents. Das alles gleich in knapp einer halben Stunde. Rund 100 Minuten, so lang dauerte der Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz heute vor Journalistinnen und Journalisten in Berlin. Sommerpressekonferenz. Die erste für Scholz als Kanzler. Meine Kollegin Gudula Geuter berichtet.
Die Bühne kennt er. 33 Mal war Olaf Scholz Gast in der Bundespressekonferenz. Als Kanzler stellt er sich den Fragen der Hauptstadtpresse in dieser Form zum ersten Mal und stimmt im ersten inhaltlichen Satz ein auf die Veranstaltung und auf die nähere Zukunft.
Wir haben ernste Zeiten, das glaube ich, weiß jeder und jede in diesem Land. Ernste Zeiten, die uns auch noch viel abverlangen werden, was diesen Winter und das nächste Jahr betrifft.
Aber Scholz' Anliegen ist nicht in erster Linie die Warnung, er will beruhigen. Der Kanzler zählt auf, welche Entlastungen der Bundestag beschlossen hat.
Aber wir werden neben dem notwendigen Energiesparen, das wir alle machen, damit wir gut durch diese Zeit kommen, und den Entlastungsmaßnahmen, die wir für die Bürger und Bürger bisher ergriffen haben, auch weitere ergreifen müssen. Und dazu ist die Regierung auch fest entschlossen. Ich habe das zusammengefasst mit der Formulierung, you'll never walk alone.
Sinngemäß, keiner wird allein gelassen. Das Zitat aus der Fußballhymne, vom Kanzler zuerst gebraucht, anlässlich der Rettung des Gashändlers Uniper, nach der absehbar war, dass eine Gasumlage kommen würde. Dieses Zitat benutzt Olaf Scholz auch in dieser Pressekonferenz mehrfach. Auch auf die Frage, ob er Spannungen befürchtet, Unruhe in der Bevölkerung, wenn sich die Situation zuspitzt.
Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird. Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist.
Scholz bekräftigt die Pläne für ein höheres Wohngeld und ein Bürgergeld. Auch Einkommensbezieher, für die die höheren Heizkosten etwas ausmachten, sollten profitieren.
Das gilt für ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Es geht mir um diejenigen, die 2,8 verdienen, 3.200 Euro brutto im Monat, 4.000 Euro, für die das alles große Herausforderungen sind.
Deshalb müssten steuerliche Entlastungsmaßnahmen zum Paket gehören. Die Pläne, die Christian Lindner dazu vorgestellt hat, waren innerhalb der Ampelkoalition bei Grünen und Teilen der SPD auf Kritik gestoßen. Scholz lobt seinen Bundesfinanzminister.
Ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil wir ja ein Gesamtpaket schnüren müssen, das alle Bevölkerungsgruppen umfasst.
Von welchem Geld?
Jetzt sollten wir uns darauf konzentrieren, die konkreten Vorschläge zu entwickeln. Und ich bin sicher, dass wir sie finanzieren können.
Und zwar, soweit bisher absehbar, ohne Nachtragshaushalt unter Einhaltung der Schuldenbremse. Das ist wichtig für die FDP. Die Grünen wiederum treibt der mögliche Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke um. Darüber werde bald entschieden, so der Kanzler, der über die Koalition sagt.
Das sind drei unterschiedliche Parteien, die auch mit unterschiedlichen politischen Programmen angetreten sind. Trotzdem haben wir es geschafft, einen sehr fortschrittsorientierten und wichtigsten Probleme unseres Landes adressierenden Koalitionsvertrag zustande zu kriegen, den wir jetzt Stück für Stück und sogar mit großem Tempo abarbeiten und vorantreiben.
Russlands Angriff auf die Ukraine hatte Scholz selbst zu Beginn angesprochen. In der Folge steht das Thema nicht im Vordergrund. Der Kanzler sichert der Ukraine weitere deutsche Unterstützung zu und bekräftigt das deutsche Nein zu einem Diktatfrieden. Die Frage, ob Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher sei, beantwortet er so.
Das ist ein verbrecherischer Krieg, darüber gibt es gar keine Zweifel. Wir haben auch viele Kriegsverbrechen mit großem Entsetzen gesehen.
Bei einem Thema antwortet Olaf Scholz mehrfach buchstäblich einsilbig. Eine Woche bevor er erneut im Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschuss befragt wird, fragen auch Journalisten immer wieder nach. Nach dem, was der damalige Hamburger Bürgermeister Scholz bei Treffen mit den Gesellschaftern der Warburg-Bank Christian Olearius und Max Warburg 2016 und 2017 besprochen hat, bevor die Finanzverwaltung eine Steuerrückforderung über 47 Millionen Euro gegen die Bank zunächst verjähren ließ. Oder nach seinem früheren Vertrauten, dem langjährigen Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs, in dessen Schließfach über 200.000 Euro gefunden wurden. Was weiß er darüber?
Nichts.
Woher, glaubt er, kommt das Geld?
Keine Ahnung. Ich nehme an, Sie wissen es eher als ich.
Und sinngemäß mehrfach.
Aber ich sage noch mal, die Grundlage, die vielleicht schwer für diejenigen zu akzeptieren ist, die sich, ich hoffe, nicht wünschen, aber zumindest genau rausfinden wollten, ob da was anderes ist, auch mal akzeptiert wird. 2,5 Jahre, unglaublich viele Anhörungen, unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat.
Er freue sich auf den Termin in der kommenden Woche. Es ist nicht der einzige Punkt, in dem der Kanzler demonstrative Gelassenheit zeigt. Seltener zeigt er sich launig, wie auf die Frage, ob er Angela Merkel vermisst.
Ich telefoniere gern mit ihr, aber ich bin jetzt auch gerne Bundeskanzler.
Bundeskanzler Olaf Scholz im Bericht von Gudula Geuter. Und wer noch mehr hören will von Scholz, aber auch eine Beschreibung haben möchte, wie Scholz aufgetreten ist, wie seine Äußerungen einzuordnen sind, dem sei unser Podcast Der Tag empfohlen. Seit 17 Uhr steht er online auf unserer Website, überall da, wo es Podcasts gibt. Und mein Kollege Jasper Barenberg spricht darin mit Frank Capellan eben über Scholz und auch über die Frage, ob und wie sich Scholz als Bundeskanzler verändert hat. Und auch unser Politik-Podcast von den Kollegen aus dem Hauptstadtstudio hat sich mit dem Kanzlerauftritt heute beschäftigt. Auch den finden Sie online. Der Krieg in der Ukraine auch war, wir haben es gehört, Thema in Berlin heute, wie die Lage aktuell im Land ist an Tag 169, seitdem Russland seinen Krieg auf das ganze Land ausgeweitet hat. Das berichtet Stefan Lack.
Die Zeichen verdichten sich, dass die erwartete groß angelegte ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes in Kürze beginnen könnte. In seiner nächtlichen Videoansprache hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj die Erwartung geäußert, dass die russischen Besatzer im Gebiet Cherson im Süden des Landes, aber auch in der Region Kharkiv im Donbass und auf der Krim bald die Flucht ergreifen könnten. Die Bewohner in den besetzten Gebieten hatte er zum Widerstand aufgerufen. Selenskyjs Berater Michailo Podolyak ging am Vormittag nochmal auf die Region Cherson ein. Dort hatten zuletzt ukrainische Streitkräfte mit der Bombardierung von Brücken, die über den Fluss Dnepr führen, versucht, wichtige Nachschubwege der russischen Armee zu unterbrechen. Wir können uns nicht vorstellen, dass Cherson bei den Besatzern bleiben wird. Für uns ist es eine Frage des Prinzips. Darüber hinaus zeigen die Aktivitäten auf der Antonivsky-Brücke, dass die Befreiung Chersons für uns eine große Bedeutung hat, weil es eine sehr große Stadt ist. Es ist die einzige große Stadt, die besetzt worden ist. Ich spreche nicht über Luhansk und Donetsk, das ist eine andere Frage, die Frage von 8 Jahren Krieg. Und so unternimmt unsere Armee heute natürlich einige Aktionen. Auch die gewaltigen Explosionen auf der russischen Luftwaffenbasis Saki auf der Krim könnten ein Vorzeichen für die Vorbereitung der ukrainischen Offensive sein. Die Darstellung Moskaus, es habe sich um keinen ukrainischen Angriff gehandelt, sondern um einen Unfall wegen Verstoßes gegen Brandschutzbestimmungen, erscheint immer unglaubwürdiger. Satellitenaufnahmen des US-Unternehmens Planet Labs zeigen schwere Verwüstungen und 8 zerstörte russische Kampfflugzeuge. Russland hatte bestritten, dass dort Flugzeuge beschädigt wurden. Von dem Luftwaffenstützpunkt Saki auf der Krim konnten russische Kampfjets innerhalb von Minuten Ziele in der Südukraine erreichen. Der stellvertretende Chef des Generalstabs der Ukraine, Oleksiy Chromov, beobachtet jedenfalls eine gewisse Wirkung durch die Explosionen auf der Basis. Wir wissen nicht, was als nächstes passiert, aber als Folge der Ereignisse haben die russischen Flugbewegungen in der südlichen Region etwas abgenommen. Indessen meldet die Ukraine massiven Beschuss im Osten des Landes. In der Nacht waren in der Region Nikopol unweit des größten Atomkraftwerks Europas bei Saporizhia 120 russische Raketen eingeschlagen. Dabei kamen 3 Menschen ums Leben, es gab mehrere Verletzte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte die Angriffe aufs Schärfste. Zum Auftakt der Ukraine-Geberkonferenz in Kopenhagen war er per Video zugeschaltet und warnte vor der Gefahr einer nuklearen Katastrophe mit noch schlimmeren Folgen als bei der Atomkatastrophe von Tschernobyl. Wir sind davon überzeugt, dass die Flugbahn, der Marschflugkörper, mit denen Russland das Territorium der Ukraine beschießt, nicht zufällig über ukrainische Kernkraftwerke führt. All dies sind Belege des russischen Atomterrorismus. Zuvor hatte Russland gemeldet, dank seiner Luftabwehr ukrainische Angriffe auf das Atomkraftwerk abgewehrt zu haben. Beide Seiten beschulden sich gegenseitig, das AKW zu beschießen. Auch aus dem Donbass wird weiterhin massiver russischer Beschuss gemeldet. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben 11 Zivilisten getötet. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Irina Vereshchuk beklagte, dass im August bislang nur wenig Menschen aus den Kampfgebieten in Sicherheit gebracht wurden. Während der obligatorischen Evakuierung der Region Donetsk wurden 3.908 Menschen in sichere Gebiete der dafür bestimmten Regionen gebracht, darunter 777 Kinder. Das heißt, es sind etwa 1.000 der 50.000 Kinder, die evakuiert werden müssen. Dies ist eine schwache Dynamik.
Irina Vereshchuk im Beitrag von Stefan Lag, und wir haben es bereits gehört. Heute gab es eine Geberkonferenz für die Ukraine. 26 Repräsentanten für 26 Länder waren vor Ort in Kopenhagen. Es ging um die Ausbildung von Soldaten, Waffen und die Hilfe bei der Minenräumung für die Ukraine. Sophie Donges weiß mehr.
Ziel der Konferenz war es, über mittel- und langfristige Hilfe für die Ukraine zu beraten. Die 26 teilnehmenden Länder haben sich darauf verständigt, 1,5 Milliarden Euro bereitzustellen. Mit dem Geld soll die Ukraine auch zukünftig militärisch unterstützt werden. Weil viele Länder, darunter Deutschland, bereits Waffen und Munition in die Ukraine geschickt haben, müsste der Schwerpunkt nun auf die Neuproduktion gelegt werden. Die Reserve einiger Länder sei aufgebraucht. Der Krieg werde jedoch noch lange andauern, so Dänemarks Verteidigungsminister Bözkau. Außerdem wollen sich einige neue Länder auch an der Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Als letzten Punkt vereinbarten die Länder, die Ukraine bei der Minenräumung zu unterstützen. Für Mitte September kündigte der dänische Verteidigungsminister eine weitere Geberkonferenz an.
Sophie Donges berichtete, und in New York wird der Ukraine-Konflikt ebenfalls Thema sein. Heute Abend, deutscher Zeit, tagt dort der UN-Sicherheitsrat. Krisensitzung zur Lage am Atomkraftwerk Saporischschja, das, Sie haben es in den Nachrichten gehört, ja auch heute wieder beschossen wurde. Anne Schneider.
Angesichts der fortwährenden Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine um das Atomkraftwerk Saporischschja hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres sich zutiefst besorgt geäußert. In den letzten Tagen habe es Berichte über weitere Vorfälle gegeben. Wenn sich diese fortsetzen, könne das zu einer nuklearen Katastrophe führen, so Guterres. Das AKW im Süden der Ukraine war am Wochenende mehrfach beschossen und teils beschädigt worden. Es steht seit Monaten unter russischer Kontrolle. Der UN-Sicherheitsrat wird sich auf russische Initiative mit dem Beschuss beschäftigen. Dabei wird auch ein Vertreter der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO den 15 Mitgliedstaaten Auskunft über den Zustand der Anlage geben. Allerdings verwehrt Russland den internationalen Experten bislang den Zugang. International wächst der Druck auf Russland, seine Armee vom Gelände des Kernkraftwerks abzuziehen. Russland hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat jedoch ein erweitertes Vetorecht. Eine Verurteilung Moskaus in der heutigen Sitzung ist deshalb ausgeschlossen.
Anne Schneider berichtete, und aus Russland erreicht uns derweil die Nachricht, dass die russische Journalistin Marina Ossianikowa bis zum 9. Oktober unter Hausarrest steht. Das hat ein Moskauer Gericht beschlossen. Der Grund ist das anhängende Strafverfahren der durch eine Protestaktion im russischen Staatsfernsehen bekannt gewordenen Journalistin, drohen dann bis zu 10 Jahre Haft. Aus Moskau, Annette Kammerer.
Marina Ovsyannikova muss in den Hausarrest. Das verkündete heute ein Moskauer Gericht. Außerdem sei es der ehemaligen Redakteurin des russischen Ersten Kanals verboten, mit anderen Personen außer Verwandten und ihrem Anwalt zu kommunizieren oder das Internet zu nutzen. Ovsyannikova wurde weltweit mit einer Antikriegsaktion im russischen Staatsfernsehen bekannt. In einer live übertragenen Nachrichtensendung lief sie als dort angestellte Redakteurin ins Bild und hielt ein Plakat in die Höhe mit der Aufschrift »No War, Nein zum Krieg«. Sie schäme sich dafür, in den vergangenen Jahren die Propaganda des Kremls verbreitet zu haben. Das erklärte sie in einer auf Social Media veröffentlichten Videobotschaft. Wegen dieser wurde sie zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 500 Euro verurteilt. Insgesamt wurden gegen die Journalistin wegen unterschiedlicher Aktionen mittlerweile 3 Geldstrafen verhängt. Nach russischem Gesetz gilt sie damit als Wiederholungstäterin. Nun ist Ovsyannikowa wegen der Verbreitung falscher Informationen über die Streitkräfte der Russischen Föderation angeklagt. Mitte Juli hielt sie am Moskauer Flussufer ein Plakat hoch, mit dem sie auf russische Kriegsverbrechen gegenüber Kindern aufmerksam machen wollte. Vor ihr lagen blutverschmierte Puppen. Ovsyannikowa drohen wegen dieser Aktion nun bis zu 10 Jahre Haft. Wann der Prozess beginnt, ist nicht klar.
Annette Kammerer berichtete aus Moskau und soweit unser Komplex rund um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. In anderen Weltregionen, in der es gerade eine angespannte Lage herrscht, in Asien rund um China und Taiwan, da rüstet nun auch Japan auf als Folge dieser Spannungen. Katrin Erdmann.
Japan hat die militärischen Manöver Chinas rund um Taiwan auch als Warnung gegen das eigene Land empfunden. Der neue Verteidigungsminister Yasukazu Hamada äußerte wegen der Übungen starke Besorgnis für sein Land, die Region und die internationale Gemeinschaft. Japan, so der Minister auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Amtseinführung am Abend, wird daraus Konsequenzen ziehen. Auf den abgelegenen südwestlichen Inseln Japans würden künftig mehr Personal und Mittel eingesetzt, um auf, Zitat, sichtbare Weise dem zunehmend angespannten Sicherheitsumfeld gerecht zu werden. Bei den knapp einwöchigen massiven Manövern der Volksbefreiungsarmee rund um Taiwan waren auch 5 ballistische Raketen, die also einen Atomsprengkopf tragen können, in Japans exklusiver Wirtschaftszone gelandet. Die Geschosse fielen nur unweit der Pazifikinsel Okinawa und ihren vorgelagerten Inseln ins Meer. Auf Okinawa befinden sich auch 70% aller im Land stationierten US-Basen.
Katrin Erdmann berichtete aus Tokio und wir bleiben in der von Spannungen geprägten sicherheitspolitischen Lage weltweit, denn der Iran hat Anschlagsvorwürfe aus den USA zurückgewiesen. Karin Sinz.
Die US-Vorwürfe seien absurd, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Washington habe keinerlei Beweise vorgelegt. Man wolle nur davon ablenken, dass man selbst direkt in viele Terrorverbrechen verwickelt sei. Als Beispiel nannte der Sprecher den tödlichen Drohnenanschlag der USA auf den hochrangigen iranischen General Soleimani im Januar 2020. Die US-Justizbehörden gehen davon aus, dass der Iran Bolton als Rache für Soleimani töten lassen wollte. Bolton hatte nach dem Drohnenangriff getwittert, er hoffe, dass das der erste Schritt zum Regimewechsel in Teheran sei. Gestern erhob die US-Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 45-Jährigen aus Teheran, der versucht haben soll, den Anschlag auf Bolton in Auftrag zu geben. Er soll den mächtigen Revolutionsgarden angehören. Der Mann sei auf freiem Fuß, eine Fahndung laufe. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte in seinem Statement, wegen solcher, so wörtlich, lächerlichen Anschuldigungen gegen iranische Bürger vorzugehen. Man werde gegebenenfalls im Rahmen des internationalen Rechts alles tun, um sie zu schützen.
Karin Sens berichtete und damit kommen wir zurück nach Europa. Die heftigen Waldbrände, die sich in der Gironde südlich von Bordeaux erneut entflammt haben, bringen die Einsatzkräfte langsam an ihre Grenzen. Mehr als 1100 Feuerwehrleute sind rund um die Uhr im Einsatz, 9 Löschflugzeuge und 2 Hubschrauber ebenfalls. Insgesamt lodern derzeit 8 große Brände in Frankreich. Rund ein Viertel aller Feuerwehrleute des Landes sind derzeit im Einsatz und für die Gironde kommt nun Verstärkung aus anderen EU-Ländern, auch aus Deutschland. Sabine Wachs.
Eine rote Flammenwand zieht sich auch weiter durch das Massiv des Landes. Die heftigen Brände südlich von Bordeaux, die seit der Nacht zum Mittwoch mehr als 6.800 Hektar Pinienwald zerstört haben, breiten sich weiter aus. Heute Morgen konnten die Einsatzkräfte vor Ort die Flammen zumindest an einer Seite vorübergehend stoppen, erklärt Lieutenant-Colonel Arnaud Mondous, Feuerwehrsprecher vor Ort. Jetzt aber bewegt sich das Feuer weiter in Richtung Norden. Es bewegt sich gegen den Wind, das macht uns die Arbeit schwer. Positiv aber ist, dass bis jetzt keine weiteren Häuser zerstört wurden. Mehr als 1300 Feuerwehrleute sind seit dem Wiederausbruch des Brandes nahe Londiras rund um die Uhr im Einsatz. Sie kämpfen gegen ein Feuer, das gewaltig ist und das sich sehr schnell durchs Land frisst. Ein großer Teil der Einsatzkräfte hat schon im Juli gegen die Flammen in der Gironde gekämpft. Nach fast einem Monat Dauereinsatz kommen viele Feuerwehrleute an ihre Belastungsgrenze. Frankreichs Regierung hat auch deswegen die europäischen Partner um Unterstützung gebeten.
Wir
erleben gerade eine große europäische Solidarität, sagte Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne. Sie besuchte am Mittag das Brandgebiet. Es kommen Löschflugzeuge aus Griechenland, Schweden und Italien. Die EU-Kommission schickt uns ebenfalls Feuerwehrflugzeuge. Und dann erhalten wir auch am Boden Unterstützung. Unter anderem aus Deutschland. Früh am Morgen machten sich 64 Feuerwehrleute aus dem Rheinland auf den Weg in die Gironde. Es ist die einzige Einheit in Deutschland, die im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzverfahrens ausrückt. Im vergangenen Jahr unterstützte sie schon bei den Bränden in Griechenland, erklärt Jochen Stein, Leiter der Feuerwehr Bonn, im Interview mit dem WDR-Studio Bonn.
Sie sind speziell ausgebildet für den Einsatz bei der Waldbrandbekämpfung. Die Führungskräfte sind speziell ausgebildet im europäischen Katastrophenschutzverfahren, werden unterstützt durch Fachberater in der Waldbrandbekämpfung und haben Spezialfahrzeuge und Spezialgerät dabei, um die anspruchsvolle Aufgabe dann auch möglichst gut meistern zu können.
Auch aus Polen kommen 146 Feuerwehrmänner und 49 Fahrzeuge. Österreich und Rumänien haben ebenfalls Unterstützung zugesagt. Die deutschen und polnischen Einsatzkräfte werden noch am Abend erwartet, sagt Feuerwehrsprecher Arnaud Mondus. Wir sind gerade dabei, eine internationale Lagezentrale aufzubauen, damit wir uns mit unseren Kollegen aus dem Ausland bestmöglich koordinieren können. Nach der langen Fahrt, die die Feuerwehrleute aus Deutschland und Polen hinter sich haben, sollen sie sich erst mal ausruhen, erklärt der Feuerwehrsprecher. Spätestens aber ab Freitag werden sie dann dringend gebraucht. Denn die Wettervorhersagen für die kommenden Tage sehen nicht gut aus. Hitze und Wind sollen erst einmal nicht nachlassen.
Sabine Wachs berichtete aus Frankreich. Und auch in Deutschland ist es aktuell trocken, sehr trocken. Viele Flüsse, der Rhein beispielsweise, haben einen sehr niedrigen Pegelstand. Ein Problem. Aber von der Oder, da kommen andere ominöse Meldungen. Denn dort gibt es ein Fischsterben, das sich wohl weiter ausweitet. Die Ursache ist unklar. In Polen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Umweltdeliktes. Isabel Rödder.
Es hängt ein modriger Geruch in der Luft. Nicht zu übersehen sind die toten Fische, die im Wasser der Oder auf dem Bauch treiben. Gegenüber von Frankfurt im polnischen Swubice haben sich am Morgen schon Freiwillige des Anglervereins aufgemacht. Sie sammeln tote Fische ein.
Also wir räumen die Fische aus, sodass die Vögel sie zum Beispiel nicht aufessen. Und dann haben die Vögel die toxischen Dinger und dann sterben sie auch. Also ich fühle mich schade, dass die Fische alle gestorben sind, weil sehen Sie mal, das Ökosystem ist halt kaputt.
Julia Mnolek ist eine von ihnen. Mit großen roten Handschuhen und Keschern holt sie die Fische aus dem Wasser, um Schlimmeres für andere Tiere zu vermeiden. Nach wenigen Minuten sind die ersten Plastiksäcke voll. Der Grund für das Fischsterben ist aktuell noch nicht klar, sagt Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel. Ungewöhnlich sei jedoch, dass trotz Niedrigwasser und hoher Temperaturen der Sauerstoffgehalt seit 4 Tagen im Fluss angestiegen sei.
Darüber gibt es auch inzwischen Informationen aus Polen, Vermutungen aber nur, dass ein stark oxidierender Stoff in die Oder abgegeben wurde, also dass hier auch Vergiftungserscheinungen damit verbunden sein können. Aber wir wissen genauso wenig wie die polnische Seite, welcher Stoff das eigentlich ist.
Das mache es schwierig, das Wasser zu analysieren. Erste Ergebnisse der Proben erwartet Vogel morgen. Informiert worden seien die Behörden erstmals durch einen Schiffsführer, aber nicht durch eine Meldung der polnischen Behörden über den Chemieunfall.
Richtig wäre es gewesen, dass nach so einem Vorfall die polnischen Behörden, die regionale Leitstelle der Feuerwehr in Frankfurt-Oder darüber informiert. Das ist nämlich nach der Vereinbarung der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder der zentrale Anlaufpunkt in Deutschland.
Inzwischen hat sich das Fischsterben über mehr als 100 Kilometer ausgebreitet. Nördlich von Frankfurt meldet der Nationalpark Unteres Odertal, dass auch in der Uckermark bei Schwedt tote Fische im Wasser treiben. Auch ein toter Biber sei bereits gefunden worden. Eingesammelt werden die toten Fische daher nicht nur im polnischen Swubice. Auch die Stadt Frankfurt ist bereits tätig geworden, sagt Oberbürgermeister René Wilke.
Wir haben Spezialcontainer beschafft. Wir haben geklärt die Verbrennung der kontaminierten Fische in der Spezialverbrennungsanlage. Wir haben Boote aktiviert. Allerdings können viele davon beim aktuellen Wasserpegelstand nicht ins Wasser gelassen werden. Deswegen müssen wir andere Boote holen. Die sind jetzt aktiviert.
Auf die Kommunen an der Oder kommt gerade viel Organisationsarbeit zu. Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke warnt jedoch, nur mit entsprechender Schutzausrüstung die toten Fische einzusammeln. Denn ohne die Gründe für das Fischsterben zu kennen, sei alles andere zu gefährlich.
Isabel Röder berichtete, in Nordrhein-Westfalen, in Wuppertal, ist heute Morgen eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde schwer verletzt worden. Ein Mann hat sie mit einem Messer attackiert, er konnte festgenommen werden. Die genaueren Hintergründe sind noch unklar, aber diese Tat erfolgte, nachdem es in Nordrhein-Westfalen und auch darüber hinaus seit ein paar Tagen Diskussionen gibt um Messergewalt und die Reaktion der Polizei darauf. Gemeint ist ein Fall in Dortmund, wo ein 16-jähriger Flüchtling aus dem Senegal von Polizisten erschossen worden war, nachdem er eben Polizisten angegriffen haben soll. Aber er wurde von 5 Schüssen aus einer Maschinenpistole getroffen. Christina Hövelhans.
Die Polizei war am Montag zu einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund gerufen worden. Dort wohnte seit kurzem ein Senegalese, der als unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter nach Deutschland gekommen war. Er soll mit einem Messer herumgelaufen sein. NRW-Innenminister Herbert Reul sprach im WDR davon, der Jugendliche habe sich umbringen wollen. Eine Ansprache durch die Polizisten habe nicht funktioniert, sagte Reul am Rande eines Besuchs in Schwerte.
Dann hat man mit Reizsprühgas versucht, ihn außer Gefecht zu setzen. Also normalerweise reibt man dann die Augen und dann dachten die, dann lässt das Messer fallen.
Der Jugendliche sei aber mit dem Messer auf die 11 Polizisten zugerannt. Auch der Einsatz eines Elektrotasers sei erfolglos gewesen. Schließlich hat ein Polizist geschossen. Gegen ihn wird ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Die benachbarte Polizeibehörde in Recklinghausen hat den Fall übernommen, um die Neutralität zu wahren. Mehrere Kriminologen haben das Verfahren kritisiert. Sie fordern eine unabhängige Instanz außerhalb der Polizei, die in solchen Fällen ermittelt. Der Kriminologe Raphael Bär schlägt einen Polizeibeauftragten vor.
Der nicht im Hierarchiesystem von Polizei verortet ist, aber zusätzlich, und das gibt es in Deutschland noch nicht, Ermittlungskompetenz hat.
Der Kriminologe Tobias Dingelnstein kritisierte, dass NRW besonders schlecht aufgestellt sei, wenn Polizisten Beschuldigte sind. In Hamburg und Bayern würden zumindest eigens zuständige Dienststellen innerhalb der Polizei solche Fälle bearbeiten. Reul verteidigte das Verfahren in NRW. Der Dortmunder Fall werde geprüft wie jeder Fall im Rechtsstaat. Auch die Gewerkschaft der Polizei in NRW sieht keine Befangenheit bei den Ermittlungen, das sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Marz dem WDR.
Die Kolleginnen und Kollegen ermitteln gründlich, die Sachen werden vernünftig ausermittelt. Man würde sich auch strafbar machen, wenn man da Sachen unter den Tisch fallen lassen würde oder nicht vernünftig ausermitteln würde.
In der Dortmunder Nordstadt gab es gestern eine Demo gegen den Polizeieinsatz.
Ich bin hier, weil ich fordere, dass es hier eine lückenlose Aufklärung und Bestrafung aller Verantwortlichen gibt. Jemanden mit 16 Jahren zu erschießen mit 11 Polizeibeamten, das ist skrupellos und das ist nicht nachvollziehbar.
Die Staatsanwaltschaft will sich vorerst nicht weiter zu dem Fall äußern. In einigen Wochen soll feststehen, ob Anklage gegen den Polizisten erhoben oder das Verfahren eingestellt wird.
Christina Hövelhans berichtete und wir schauen nach Bayern, wo es heute einen Unfall auf einer Achterbahn im Legoland gab. Beate Mangold.
Aktuell spricht die Polizei noch von insgesamt 31 Verletzten. Davon wurde einer schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen war ein Zug der Achterbahn ordnungsgemäß zum Stehen gekommen. Ein nachfolgender Zug habe aber nicht abgebremst und sei auf den ersten Zug aufgefahren, so Dominik Geisler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest. Vor Ort im Legoland in Günzburg sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr Günzburg, der Augsburger Berufsfeuerwehr mit ihrer Höhenrettungsgruppe, des Rettungsdienstes und der Polizei. Genauere Erkenntnisse zum Unfallhergang sollen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm ergeben. Dazu gehört laut Geisler unter anderem die Sichtung von Videoaufnahmen, um zu klären, mit welcher Geschwindigkeit die Züge aufeinandergeprallt sind.
Beate Mangold berichtete und zum Abschluss der Sendung schauen wir noch einmal auf den Fall der zurückgetretenen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, denn nun ermittelt dort die Generalstaatsanwaltschaft. Markus Latton.
Seit Tagen ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg wegen seiner zurückgetretenen Intendantin Patricia Schlesinger in den Schlagzeilen. Dass die Staatsanwaltschaft gegen sie, ihren Ehemann und den inzwischen ebenfalls zurückgetretenen Vorsitzenden des RBB-Verwaltungsrates ermittelt, war bereits bekannt. Nun zieht die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren an sich. Wegen der gesellschaftlichen Bedeutung, so der Berliner Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner.
Bedeutung des Falls bedeutet in dieser Konstellation einfach nur, dass es ein Verfahren ist, das auch über die Grenzen von Berlin und Brandenburg hinaus Interesse erweckt und das es einfach verdient, sozusagen konzentriert und in Ruhe dann tatsächlich auch so ein bisschen abseits vom Tagesgeschäft bearbeitet zu werden.
Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft beziehen sich auf Untreue sowie den Verdacht der Vorteilsannahme in Verbindung mit Beraterverträgen bei der Messe Berlin. Recherchen des RBB haben zudem ergeben, zumindest ein Abendessen rechnete Patricia Schlesinger über den RBB ab, weil es angeblich aus dienstlichen Gründen stattfand. Teilnehmer berichten jedoch, dass sie zu einem rein privaten Treffen eingeladen worden sein sollen. Bei einem anderen Termin standen Personen auf der Abrechnung, die auf Nachfrage des RBB nicht anwesend waren. Sollten die Vorwürfe stimmen, könnte sich Patricia Schlesinger des Betrugs strafbar gemacht haben. Laut Arbeitsrechtsanwältin Livia Merler ein Grund zur fristlosen Kündigung.
Also das ist ja wirklich auch ein Vermögenstatbestand, über den wir hier reden. Und im Endeffekt ist die Summe, was da veruntreut wurde, egal. Ja, das geht um diesen enormen Vertrauensverlust und der hat zur Konsequenz die fristlose Kündigung. Es ist meistens egal, ob es 5 Euro waren oder 500. Natürlich muss man immer ein bisschen auf den Einzelfall schauen. Aber maßgebliches Argument für die Kündigung ist der Vertrauensverlust und da ist die Summe nachrangig.
Forderungen nach einer fristlosen Kündigung Schlesingers kommen unter anderem aus der Brandenburger CDU. Noch beschäftigen sich die Kontrollgremien des RBB mit der Auflösung des Arbeitsvertrags und wollen am Montag zu einer Entscheidung kommen.
Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin übernimmt das Verfahren gegen Ex-RBB-Intendantin Schlesinger. Der Bericht von Markus Nathorn zum Ende dieser Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.